Edward Grieg hatte einen kleinen grünen Frosch. Den hat er immer in der Tasche mitgehabt, wenn er auf die Bühne musste. Er hatte nämlich ziemlich viel Lampenfieber. Ihr Spiel wirkt so natürlich, so selbstverständlich. Sie haben also nie einen Frosch gebraucht?
Also eigentlich habe ich nie dran gedacht. Also mein Frosch ist die Musik. Das hat man immer mit.
Das heißt, Sie tauchen ein in die Musik, Sie gehen rein in die Musik.
Man ringt um Musik. Und jeden Tag ist es anders, je nachdem. Es ist andere Saal, es ist andere Umgebung, es ist anderes Klavier, andere Akustik. Trotz alles dasselbe ist.
Edward Grieg hat ja seine Ausbildung am Konservatorium in Leipzig gemacht, aber seine musikalische Seele hat er in Norwegen gesucht und auch gefunden, in der Landschaft, in den Fjorden und natürlich auch in der norwegischen Volksmusik. Spüren Sie das auch, wenn Sie dieses Klavierkonzert spielen, oder haben Sie das gespürt? Reisen Sie als Solistin auch ein bisschen mit?
Also ich muss Ihnen sagen, wirklich, es ist unglaublich. Ich habe das Stück nie als Kind gespielt, Gott sei Dank, jetzt denke ich. Nie als Studentin, ich habe wirklich das nur vor ein paar Jahren das einstudiert. Erstaunlich, wie viel Naturkraft und wie viel Poesie von skandinavischer Natur ist drinnen. Das ist ein wahres Stück der Natur.
Können Sie das ein bisschen konkretisieren, welche Stellen das sind?
Einfach alles auf verschiedene Weise. Und ich glaube, jeder Zuhörer, der wirklich etwas Gespür hat, wird das auch verstehen.
Vor allen Dingen in dem letzten Satz.
Auch zweiter Satz oder zum Beispiel Mittelteil vom letzten Satz. Man kann sich vorstellen, weiten Norden, ja, Nordheim. Also wo wirklich der Winter so lang ist. Und wo, sagen wir, schon eine Sensation ist, ein erstes Zeichen vom Vogel oder vom ersten Licht. Ich kann mir vorstellen, dass in der Seele von diesen Menschen, von Norwegern, das erweckt viel mehr, als in unseren Seelen großes Geschehen ist.
Und dann sagt doch glatt der Hugo Wolf, als er dieses Konzert gehört hat, das sei so wild, wie ein abgerichteter Bär würde das klingen. Können Sie sowas verstehen, dass es auf diese Ablehnung...
Wissen Sie was? Also jeder wird das anders bezeichnen. Zum Beispiel Claude Debussy, der Rezensent war damals zur Zeit, er hat das Konzert überhaupt nicht gemocht und hat gemeint, es ist überhaupt ohne Einfall und das Stück ist quasi recht langweilig.
Also selbst die Großen erkennen manchmal nicht die Größe in den Werken ihrer Kollegen. Jetzt beginnt das Werk mit einem Trommelwirbel am Anfang und dann diesen mächtigen Soloauftakt im Klavier. Das könnte ja so ein bisschen an Schumann erinnern.
Nein, jein. Es ist natürlich dreisätzig, es ist in A-Moll. Aber ich würde sagen, das ist das Einzige, was wirklich uns an Schumann erinnern sollte. Und das, was Grieg in Leipzig studiert hat. Nein, das sind ganz verschiedene Stücke.
Das ist schön, dass Sie das sagen, weil man liest es überall, dass dieser Bezug hergestellt wird, auch weil Edward Grieg ja ein Schumann-Begeisterter war. Schumann war ja sein Hausgott.
Aber die Seelen von diesen zwei Genies waren ganz verschieden.
Würden Sie die von Grieg im Gegensatz zu Schumann beschreiben?
Ja, Grieg ist ein Mensch aus Skandinavien, aus einem Land mit anderem Licht, mit anderer Temperatur, mit anderer Tradition, mit allem anders. Ja, so war auch seine Seele anders.
Sie haben ja eben erzählt, dass das Klavierkonzert noch gar nicht so lange in Ihrem Repertoire ist. Also Sie lernen in Ihrem Alter immer noch neue Werke dazu.
Ja, das ist ja das Schöne. Und was für ein Alter, ich fühle mich wie eine Studentin. Also ich habe das Gefühl, dass ich aber noch nichts geschafft.
Sie sind ja in Tiflis geboren. Seit 1978, verbessern Sie mich ruhig, wenn das nicht richtig ist, leben Sie in Wien. Sie gelten aber irgendwie auch als die Grande Dame der russischen Klavierschule. Ihr persönlicher Mentor war ja Swatoslaw Richter, ein Russe. Aber kann man heute noch von russischen Schulen eigentlich sprechen?
Ja, ohne weiteres. Wenn man ins Konzert geht und hört verschiedene Pianisten, absolut. Und das ist kein Stempel. Die können ganz verschieden sein, weil das sind ganz verschiedene Persönlichkeiten. Und das ist auch ein Zeichen von dieser Schule, die Freiheit. Und man erzieht Persönlichkeiten, weil die Schule selbst sozusagen die Technik, das ist so geprägt und so stark gleich vom Anfang an, dass die sind schon alle eigentlich mit 16 technisch perfekt und fertig. Und dann natürlich kommt eben die große Sache.
Und die Persönlichkeit, ne?
Und die Persönlichkeit natürlich, ja, dann fing das Leben an.
Jetzt war Swatoslaw Richter ja Ihr musikalischer Mentor. Wie hat er denn unterrichtet?
Er hat gar nicht unterrichtet. Er hat nie im Leben unterrichtet. Das ist eine sehr komische Episode. Man hat ihn gebeten nach dem Tod von Neuhaus, weil es waren zwei verschiedene Abteilungen, Goldenweiser und Neuhaus. Die Stelle bei dieser Abteilung war nicht besetzt und nach ein paar Jahren, man hat gebeten, Richter, natürlich durch seine Frau, weil er sonst war er also verschlossen, ob er seinem Namen nicht geben würde. Also nach einiger Zeit hat er zugestimmt. Und zu ihm ist gekommen der damalige Direktor des Konservatoriums mit einem Papier und hat gebeten, das Papier zu unterschreiben. Und im Papier ist gestanden, dass ich, Svetoslav Richter, bewerbe mich um diese Stelle. Ich habe gesagt, nein, eigentlich, ich bewerbe mich gar nicht, hat nichts unterschrieben und so ging die Geschichte zu Ende. So, er hat nie unterrichtet, es war was anderes. Man konnte, also wenn man fähig war, in jedem seinem Konzert lernen. Unglaublich viel lernen. Und ich bin nur einfach ein Glückspilz, weil es war die Zeit, wo er viel mit jungen Musikern einfach gespielt hat. Und auf diese Weise habe ich auch mit ihm einiges zusammengespielt auf zwei Klavieren. Einmal Schumann Andante mit Variationen, dann eben Mozart Grieg, weil Edward Grieg hat komponiert die Begleitung zu 4 Sonaten von Mozart. Und das eben war das Programm. Und das hat mir den Stoff gegeben für viele Jahre zum Nachdenken, zum etwas zu erreichen, was ich damals mitbekommen habe. Obwohl nicht viel gesprochen wurde.
Es wurde also mehr durch die Musik gesprochen.
Auch nicht. Also er war gar nicht so wirklich gesprächig. Er hat immer sehr wenig gesprochen, aber sehr tief und treffend.
Sie galten ja als Wunderkind. Sie haben ja schon mit 11 Jahren Ihr erstes Klavierkonzert in Tiflis öffentlich gespielt.
Ja, aber schauen Sie, heutzutage spielt es jeder Dritte.
Trotzdem.
Also das Wort Wunderkind würde ich wirklich sehr vorsichtig
warum?
Sagen. Weil ich denke, ein Wunderkind war Mozart, ja. Und dann darf ich das nicht verwenden für alle anderen.
Aber Sie haben 3 Wettbewerbe gewonnen in Bukarest, in Brüssel und in Paris. Waren diese Wettbewerbe wichtig für Ihre Karriere?
Ja, natürlich ohne Wettbewerb, auch heutzutage sehr schwer natürlich durchzukommen. Schon damals in Russland, im Land, das ganz abgesperrt war von der Welt. Es war absolut notwendig. Aber es hinterlässt natürlich gewisse Spuren, also von dieser Nervosität, von so einem bestimmten Art Bauchweh, weil man sollte gewinnen. Und das ist ein schrecklicher Gedanke natürlich.
Da muss man dann zwangsläufig durch so Schreckliches ist, wenn man Karriere machen will.
Das Wort Karriere mag ich auch nicht, weil man sollte eigentlich Musiker werden, dann wird man ein glücklicher Mensch. Karriere macht unglücklich.
Jetzt haben Sie ja eine Foundation to Assist Young Georgian Musicians Competition gegründet.
Nein, nicht so. Das war sozusagen, wie Perestroika angefangen hat. Das war ja schlimm, wirklich in Russland, aber in Georgien schon gar. Also das wirklich, das war keine Elektrizität. Man hat Gas abgesperrt. Es war Krieg damals, also mit Abchasien und so. Also die Menschen haben keine Heizung. Zum Beispiel meine Schwester, sie wurde gerade pensioniert. Ihre Pension hat für 4 Kilo Kartoffel gereicht. Und das war alles, ja. Also die Menschen waren arm und trotzdem, es war unglaublicher Idealismus, also diese Liebe zur Musik und es war immer schon sehr gute Klavierschule in Georgien. Die sind artig angezogen in die Konzerte gekommen, die wollten Konzerte hören, organisieren Konzerte und so weiter. So habe ich einfach Freunden gesagt, bitte gib ein bisschen Geld, wenn jemand kann und habe einfach einmal im Jahr 2 Stipendien einmal gegeben. Die Jungs haben gespielt. Und die besser waren, sozusagen nach meiner Meinung, haben diese Stipendien bekommen. Es war sehr wenig, ich verstehe schon. Jetzt ist es überhaupt nicht mehr aktuell, weil $400, jetzt ist natürlich schon kein Geld. Aber damals, vor 20 Jahren, wenn ein Kind in die Familie, die höchstens 40 Euro pro Monat hatte, das war schon ein großes Geld. Aber das ging sogar nicht ums Geld, obwohl es auch Hilfe war, sondern es war dieses Stolz, ausgezeichnet zu sein.
Ja, und vielleicht auch ein Zeichen für diese jungen Menschen, dass jemand sie unterstützt. Ja, und
natürlich, zum Beispiel viele von denen studieren im Westen oder haben studiert und haben Preise, zum Beispiel Tamar Beraya oder Buniatischvili. Also die sind jetzt erwachsen, aber ich habe zum ersten Mal sie wirklich damals als Kinder gehört und haben denen Stipendium gegeben. Die waren schon damals die Besseren.
Unterrichten Sie denn ab und zu auch, wenn man Sie fragt?
Ja, wenn man mich fragt, ja, aber nicht in einer Lehranstalt, weil da kommen so viele Formalitäten, also das würde ich schlecht überleben.
Könnten Sie sich vorstellen, irgendwann mal kein Klavier mehr zu spielen?
Wozu? Schauen Sie, Klavier ist nicht Klavier, Klavier ist Musik. Und Sir Colin Davis, der vor kurzem verstorbene, wirklich wunderbare, glückliche Musiker, hat gesagt, ohne Musik wäre seine Seele zur Wüste geworden. Und so ist es auch. Was sollen wir ohne Musik in meinem Leben? Es ist so ein Freund in einsamen Stunden, in traurigen Stunden, aber auch in glücklichen Stunden unseres Lebens. Also ich glaube, es gibt kein Leben ohne Sonne und ohne Musik.